Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Sendung November 2013. Bei mir ist Legic. Hallo Legic.
Hallo Ingo.
Und wir wollen uns zur Feier sozusagen, nicht zur Feier des Tages, aber fast mal mit der Linux-Distribution Fedora beschäftigen. Die ist nämlich dieser Tage 10 Jahre alt geworden und wir haben gedacht, das ist ein guter Anlass, um uns mal, nachdem wir in der letzten Sendung oder nachdem du in der letzten Sendung vorgestellt hast, OpenSUSE, uns mal diese andere große auf RPM basierende Distribution anzugucken, nämlich Fedora.
Ja, genau, Fedora. Ich glaube, da fangen wir am allerbesten mit der Geschichte so ein bisschen an, weil Fedora ja so eine Linux-Distribution ist, die ja etwas jünger ist. Also die haben ja jetzt erst 10 Jahre gefeiert und da ist ja OpenSUSE und andere Distributionen sind ja schon was älter. Und ich glaube, wir müssen dazu auch erwähnen, dass Fedora ja sehr eng mit Red Hat verbandelt ist.
Genau, also weil du jetzt sagst, wir haben erst 10 Jahre Geschichte, aber ich meine, das kam ja auch nicht aus dem Nix, ja. Es ist ja so wie OpenSUSE auch vorher aus SUSE Linux entstanden und SUSE Linux ja vorher aus Slackware kam, ist auch die Fedora oder wie sie am Anfang hieß, die Fedora Core Distribution eigentlich eine Weiterentwicklung von Red Hat, nämlich dieses Red Hat Linux 9. War so die erste oder war der erste Abkömmling Fedora Core 1, basierte also auf diesem Red Hat Linux 9 eigentlich. Und das war so 2003, ja 5. November, also wie gesagt vor ein paar Tagen oder im November 2013 feiern wir 10 Jahre. Ja, Red Hat ist auch heute immer noch so die bestimmende Größe in der Fedora-Community. Es ist zwar eine Linux-Community, hat auch eine Verwaltung, aber der größte Sponsor und auch der mit dem Vetorecht in dem Entscheidungsgremium ist Red Hat. Und das ist auch heute immer noch so.
Ja, das Interessante an dem Ganzen ist ja, dass Red Hat damals ja auch eine für den Desktop-Nutzer eine Linux-Distribution hatte, die nannte sich eben Red Hat Linux. Nur die haben sie halt eben eingestellt und das war so der Starttermin, warum überhaupt Fedora entstanden ist, weil es hat sich eben eine Community gebildet, die doch einen Linux-Desktop eben haben wollte für den Otto-Normal-Benutzer. Und ja, so ist dann Fedora quasi gestartet. Und ja, Red Hat ist halt immer noch sehr stark mit Fedora verbandelt, weil halt vor allen Dingen nicht nur der durch die Historie, sondern weil ja auch sehr, sehr viele Fedora-Entwickler auch gleichzeitig bei Red Hat angestellt sind, also tatsächlich bezahlt werden für ihre Entwicklungen.
Na, die Idee dahinter war ja eigentlich, also Red Hat macht ja immer noch ein Linux, nämlich das Red Hat Enterprise Linux, und sie wollten halt, ja, man, böse Zungen behaupten ja, sie wollten irgendwie Geld sparen und sich nicht mehr um diesen, für diese Leute, die nichts bezahlen, so diese Linux-Nutzer da irgendwie eine Distribution machen und da Energie reinstecken, sondern sie wollten halt sich auf den Enterprise-Markt konzentrieren und deswegen halt nur noch ihr Enterprise-Linux machen und auf Basis von Fedora wird jetzt auch immer noch diese Red Hat Enterprise-Linux-Version gebaut. Und ja, da gab es damals böse, böse Zungen und böse Stimmen, die haben gesagt, boah, ihr gebt es irgendwie auf, ihr betrügt doch alle, ihr wollt irgendwie nur Geld sparen und kümmert euch nicht mehr um diese großen oder um die vielen kleinen Anwender, die euch eigentlich groß gemacht haben. Und ja, das war so der Anfang. Heute ist alles viel besser, aber damals böse, böse.
Ja, das kann durchaus sein, dass das so war und ist ja immer noch so ein Indiz dafür, dass halt eben Red Hat immer noch auf Fedora, auf einen Großteil der Arbeit, die Fedora leistet, eben aufbaut. Also man könnte sagen, dass auch wenn man es böse mit bösen Zungen irgendwie sagen würde, dass Fedora einfach so ein Testlauf ist für das nächste Red Hat.
Genau. Genau, es kommt jetzt alle 6 Monate, kommt so eine neue Distribution raus. Also wie gesagt, am Anfang hießen die auch Fedora Core, da gab es also wirklich noch so ein paar getrennte Pakete, ein Teil Fedora Core, wo Red Hat größeres Sagen hatte und dann gab es noch diese Fedora Extra Sachen, das ist dann irgendwann mal, ich glaube so 2006 irgendwie zusammengelegt worden Und dann hieß es halt nur noch Fedora und nicht mehr, es gab nicht mehr diese Trennung. Heute ist so ein bisschen diese Beziehung zwischen Red Hat und der Fedora-Community auch besser geworden. Wie gesagt, am Anfang gab es da auch öfter mal Streitereien und Red Hat als Firma wollte natürlich auch ihre Ziele so durchsetzen und hatte natürlich auch die Entwickler, die Vollzeit daran gearbeitet haben, was ja heute auch immer noch so ist, aber trotzdem hat man mit bezahlten Entwicklern natürlich mehr Einflussmöglichkeiten auf seine Distribution als die paar Freizeitentwickler in Anführungsstrichen, die, wenn sie natürlich nebenbei einen anderen Job haben, weniger Zeit haben. Aber Red Hat hat es gelernt, irgendwie da mit der Community dann zusammenzuarbeiten, auch wenn es am Anfang schwierig war. Und ja, ich würde mal sagen, die machen heute nicht mehr so Alleingänge, was sich so Canonical in letzter Zeit so geleistet hat wie Canonical und mir, wo sich einfach Canonical hinstellt, wir machen das jetzt so und egal, was die Community sagt oder möchte, ist uns alles punktegal. Ich glaube, da hat Red Hat in den 10 Jahren mit seiner Community-Linux-Distribution noch eine Menge gelernt.
Ja, eine der wichtigsten Sachen war ja auch, dass tatsächlich Red Hat ja dann auch mit dem Switch von Fedora Core auf Fedora dann auch oder ein paar Jährchen später dann tatsächlich dann auch ihre Mehrheit an Stimmen, die sie tatsächlich hatten in der Mitbestimmung, was Fedora jetzt macht oder wohin der Weg jetzt gehen soll mit Fedora, dann auch aufgegeben hat und es so mehr in die Fedora Community gegeben hat, was ja dann auch dafür dazu gesorgt hat, dass halt eben dann die Community ein bisschen was mehr Entscheidungsvielfalt, etwas mehr Entscheidungskraft hat. Wobei die natürlich auch immer noch begrenzt ist, weil ja dann vor allen Dingen die ganzen Entwickler oder fast alle Entwickler ja auch bei Red Hat angestellt sind und dann natürlich auch von dort aus her genug Druck aufgebaut werden kann, wenn bestimmte Sachen durchgesetzt werden sollen.
Ja, und wie gesagt, sie haben auch ein Vetorecht, also in diesem größten Leitungsgremium, was kann ich, wie heißt es, Fedora Engineering.
Fedora Board, glaube ich.
Board, ja, genau, ein Board gibt's. Und dann gibt's auch noch Fedora Engineering Steering Committee, also technisches Steuerungsgremium. Und auf jeden Fall in dem Board haben sie, ja, also der Vorsitzende wird immer von Red Hat bestimmt und die Firma hat auch ein Vetorecht. Also wenn ihnen irgendwas ganz gegen den Kram geht, können sie das auch machen. Ich glaube, sie haben es noch nie benutzt, soweit ich das weiß, aber die Möglichkeit besteht. Also wenn irgendwie die Community komplett was anderes sagt und sich da durchsetzen wollen würde, könnte sie das im Endeffekt im allerletzten Schritt nicht. Aber da das noch nicht passiert ist mit dem Veto, zeigt auch, dass sie sich bisher immer irgendwie geeinigt haben. Und das klingt doch schon mal ganz gut.
Ja, das klingt ganz gut.
Ja, dann gibt's auch jährlich immer diese FootCon, also Fedora User Conference, wo sich die ganzen Entwickler treffen und man über ja die Neuerungen spricht und sich überhaupt mal kennenlernt und sieht und miteinander quatscht und so. Ich glaube, irgendwann war die auch mal parallel zum Linux-Tag. Ich weiß nicht, ob es da auch nochmal eine europäische Ausgabe nochmal extra gibt oder auf jeden Fall irgendwann war die mal in Linux beim Linux-Tag in Berlin mit dabei. Wir haben auch zu der Zeit ein paar Interviews gemacht mit den Fedora-Leuten oder damaligen Vorsitzenden. Also kann man auch mal nachhören, wenn man da noch ein bisschen Einblicke haben will. Die sind dann halt in Englisch meistens die Interviews gewesen. Ja, sonst hat das Fedora-Projekt doch eine relativ, also hat so ein paar Prinzipien auch festgelegt, so ein paar Ziele. Ja, Förderung freien Inhalten und freier Software und so. Das ist natürlich dann auch die Sache, weswegen diese Distribution jetzt aus, ja, eigentlich keine kommerzielle Software so drin hat, wie das ja bei OpenSUSE dann auch der Fall ist oder noch eine Stufe härter bei Debian der Fall ist, dass man keine proprietäre Software mit aufnimmt, was dann halt dazu führt, dass zum Beispiel kein Flash dabei ist, dass das normale Java nicht dabei ist, dass natürlich aus lizenzrechtlichen Gründen man keine kommerziellen DVDs abspielen kann, keine MP3s abspielen kann, wenn man so eine Distribution standardmäßig installiert.
Ja, also auch diese patentbehafteten Codecs werden halt auch nicht mitgeliefert und sind auch irgendwie nicht über andere Wege. Bei Debian gibt's ja so ein Non-Free-Repository, Bei Fedora gibt es sowas nicht direkt von Fedora selber, sondern es gibt halt tatsächlich komplett inoffizielle Repositories, wo dann Leute sich eben patentbehaftete Codecs oder sowas runterladen müssen, wenn sie halt MP3s abspielen möchten oder H.264-Videos abspielen möchten, AAC oder sowas alles. Da braucht man also ein extra Repository, das jetzt von Fedora selber nicht gepflegt wird.
Da gibt es dieses RPM Fusion, was man rpmfusion.org, wo man ziemlich viele Pakete in diese Richtung findet. Also wenn man dann erstmal das erste Mal die Fedora installiert hat und ein paar Sachen nicht tun, könnte man dieses aktivieren. So ein bisschen so wie und bei OpenSUSE das Pacman Repository, was ja auch von der Community kommt und auch nicht direkt von OpenSUSE, sondern halt auch so viele Sachen drin hat, damit eigentlich erstmal alles richtig funktioniert oder so, wie man es möchte, weil man möchte schon MP3s abspielen und AAC. Patentsache, klar, ist blöd irgendwie, aber deswegen wollen wir das ja trotzdem abspielen können.
Ja, genau. Es gibt ja bei Fedora auch eine Codec-Installationsmöglichkeit, ähnlich wie bei Ubuntu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die gibt's zwar, aber sie hat bei mir noch nie so richtig funktioniert.
Ja, also ich habe es ja vorhin auch mal ein bisschen ausprobiert und habe halt dann nach ein bisschen Recherchieren halt dieses RPM Fusion gefunden, habe das mit reingenommen in meine Repository-Liste und dann mein Update durchgeführt und dann sieht man halt, der updatet eine Menge Sachen, so dass das dann MP3s und Pipapo danach auch funktionieren.
Ja, genau. Naja, also den Codec-Installer, der da angeboten wird, der wird halt standardmäßig, würde der einfach nur auf eine Webseite verlinken, wo dann noch einmal steht, warum eben diese ganzen patentbehafteten Codecs gar nicht mitgeliefert werden und so weiter und so fort. Man kriegt allerdings als Einsteiger, finde ich zumindest, nicht so direkt den Hinweis, wo man jetzt tatsächlich diese Codecs bekommt. Und das, was eigentlich auch versprochen wird, dass wenn man RPM Fusion bereits schon aktiviert hat, dass dann die Codecs automatisch angeboten und runtergeladen werden, das stimmt auch nicht so ganz. Zumindest hat es bei mir noch nie so richtig funktioniert. Aber RPM Fusion einmal rein installieren oder einmal aktivieren und dann gibt es natürlich auch Anleitungen, was man für Pakete tatsächlich installieren muss. Man sollte darauf achten, wenn man Fedora vielleicht das erste Mal installiert und die allerneueste Version hat, dass diese Anleitungen eventuell etwas veraltet sind. Also die Paketnamen sich eventuell geändert haben oder neue Pakete installiert werden, damit tatsächlich alle Codecs abgespielt werden können. Aber ansonsten hat man damit also eine solide Anleitung, die einem hilft, dann solche Codecs dann auch ins Laufen zu bringen. Und es ist mit ein bisschen Zeitaufwand natürlich verbunden, aber dann für einen Einsteiger sicherlich auch alles durchaus machbar.
Ja, ich habe gesagt schon, alle 6 Monate kommt gerade so eine Version raus und die hat dann so 13 Monate wohl Support. Es ist also jetzt nicht so wie bei Ubuntu, wo es dann so LTS-Varianten gibt, so Long-Term-Support-Varianten, wo man dann einfach sagt, naja, ich will nicht so oft updaten, ich nehme jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fedora 18 und bleib da jetzt irgendwie 3 Jahre dabei und update denn. Das kann man nicht machen, man muss also dann doch eigentlich jedes Jahr mindestens seine Version updaten oder halt jede Version mitmachen, ohne scheint es nicht zu gehen.
Ja, genau, das ist auch so eines der Prinzipien von Fedora, weil die gehen ja so eher in die Richtung Rolling Release Distribution. Also es kommt schon mal vor, dass tatsächlich, wenn man das System installiert hat, so 6 Monate lang laufen lässt oder so, dass man tatsächlich in diesen 6 Monaten auch 2 oder 3 oder 4 oder 5 Mal einen neuen Kernel bekommt, den man installieren kann. Oder auch neue Software zwischendurch, Firefox oder sowas, werden dann auch geupdatet. Das ist jetzt nicht immer Bleeding Edge, also wird nicht immer der allerneueste heiße Scheiß direkt, nachdem es rausgekommen ist, dort reingepackt. Aber sie sind schon sehr, sehr aktuell, was das Ganze angeht und aktualisieren dann auch relativ regelmäßig die Software, die sie dann auch ausliefern. Man muss natürlich dazu auch wieder sagen, proprietäre Treiber, wie beispielsweise Nvidia oder ATI, da muss sich der Nutzer auch selber drum kümmern. Es gibt zwar in RPM Fusion auch diese Möglichkeit, diese Treiber zu installieren, aber sieht dann halt so aus, wenn jetzt dann der neue Kernel irgendwie rauskommt und man jetzt gerade kein DKMS-Paket, also dieses, was dann automatisch sich neu kompiliert, installiert hat von Nvidia oder ATI, dann sieht es halt so aus, dass man tatsächlich warten muss, bis APM Fusion auch ein Modul anbietet für den neuen Kernel, den Fedora rausgebracht hat. Das ist also so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und manchmal tritt auch das Problem bei den DKMS-Sachen auf, dass eben dieser alte NVIDIA-Treiber oder der relativ aktuelle NVIDIA-Treiber mit dem aktuellsten, neuesten Kernel nicht so richtig zusammenarbeitet. Also da muss man auch eventuell mal ein bisschen was selbst Hand anlegen. Aber das ist also dann schon wieder so eine Sache, die dann so ein bisschen zeigt, dass Fedora eigentlich nicht so einstiegs- oder einsteigerfreundlich ist, sondern eher was für den ja professionelleren User, für den etwas mit mehr Erfahrung ausgestatteten User ist. Hm.
Ja, ja gut, das Problem hat man immer mit ja, solchen proprietären Sachen. Da sind halt die Linux-Distributionen, die das unterschiedlich gut handeln, und wenn man da nicht ganz ja so drin ist, dann läuft man da halt doch immer mal wieder gegen die Wand. Fedora versucht natürlich, sich irgendwie so ein bisschen als Einsteiger-Distribution zu sehen. Weiß ich nicht, wie, was meinst du? Würdest du sagen, das ist eine Einsteiger-Distribution? Ich würde eher sagen, es ist zwar vielleicht gut eine für Entwickler, aber so richtig, wenn man sich gar nicht damit beschäftigen will.
Also nee, glaube ich nicht. Also eine Einstiegsdistribution ist es auf jeden Fall nicht, auch wenn es manches Mal von einigen Entwicklern behauptet wird. Das ist einfach nicht einstiegsfreundlich. Also das mit den Codecs habe ich ja schon erwähnt. Das geht bei vielen anderen Distributionen viel, viel einfacher. Das mit den proprietären Treibern habe ich erwähnt. Das geht bei vielen Distributionen viel, viel einfacher. Und auch andere Sachen. Bestes Beispiel die Release Notes für eine neue Version. Die sind sehr, sehr technisch aufbereitet. Das sieht eher aus wie so ein Handbuch oder wie eine Manpage, wo das dann alles in verschiedene Kategorien und Kapitel aufgeteilt ist. Und es ist nicht so schön irgendwie aufgeteilt, dass man da Bilder hat und dann einfach einen kurzen Artikel, der dann nochmal das Allerneueste für den Nutzer irgendwie zusammenfasst, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr technisch aufbereitet, das Ganze. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich sage, das ist eher was für den erweiterten, fortgeschrittenen Nutzer. Das andere ist vor allen Dingen auch klar, Fedora selber hat keine klare Zielgruppe. Und das ist vielleicht auch eines der Probleme, weshalb es nicht so sehr einstiegsfreundlich ist. Weil anders als Ubuntu oder auch OpenSUSE, die ja auch eine klare Zielgruppe haben, Einstiegsnutzer, die überhaupt noch nie mit Linux gearbeitet haben oder die jetzt von einer anderen Linux-Distribution umgestiegen sind und wenig Erfahrung haben. Und das ist bei Fedora gar nicht gegeben. Also die haben so eine Zielgruppe, man kann da auf der Seite selber mal suchen, so ein bisschen so eine richtige, echte Zielgruppe ist da nicht angegeben.
Hm. Ja, also ich würde schon sagen, so Entwickler oder Leute, die ja mit der Philosophie irgendwie viel anfangen können, die sind da gut aufgehoben. Aber wenn man jetzt wieder auf Stabilität setzen will, dann wäre man vielleicht eher wieder bei Debian richtig, weil man dann ja lange Support-Zeiten hat. Ja, es sind so eher doch Entwickler, Leute, die nicht immer ganz den neuesten heißen Scheiß haben wollen, weil es ist hier keine Rolling Release Distribution wie jetzt Arch Linux, die so ein bisschen Stabilität wollen, aber doch viel spielen irgendwie mit ihrem System, habe ich so das Gefühl. Ich meine, auf der anderen Seite ist Fedora natürlich auch einer oder die Community einer, die viele interessante Sachen entwickeln und zuerst einbauen, wie Systemd zum Beispiel. Da tut sich schon einiges, aber ja, klar, nicht wirklich so Einsteigerdistributionen als vielleicht eine für Entwickler und für interessierte Linux-Liebhaber oder Leute, die irgendwie doch dann sonst mit vielleicht mit Red Hat Enterprise Linux immer die ganze Zeit arbeiten und jetzt nicht noch auf ein anderes System umsteigen wollen und sich dann mit Debian Paketen rumschlagen wollen, sondern halt in Anführungsstrichen dieser Red Hat Welt verhaftet sind. Ich glaube, die sind mit Fedora Core oder mit Fedora richtig bedienen. Also ich habe gestern Fedora zum ersten Mal seit, keine Ahnung, ich glaube, ich habe Fedora Core 4 oder sowas mal installiert und seitdem habe ich das System eigentlich nicht mehr angefasst, weil ja, ich war mit meiner Kombination von Arch Linux und OpenSUSE einfach immer zufrieden, sodass sich das nicht gestellt hat, dann nochmal eine andere RPM-Distribution auszuprobieren. Und ich war positiv überrascht, also dass dieser Installer nicht wirklich viel gefragt hat. Er hat einfach mal so zwei Fragen gestellt und hat dann irgendwie alles installiert. Das fand ich sehr angenehm. Aber was ein bisschen komisch war, dass er irgendwie, obwohl ich ihm gesagt habe, ich hätte gern Deutsch, nicht bei der deutschen Keymap dann geblieben ist. Das heißt, mein Passwort, was halt ein paar Zeichen enthält, die auf der US-amerikanischen Tastatur anders sind als auf einer deutschen, ging dann hinterher nicht mehr. Also ich habe ein Root-Passwort eingetippt und als er dann fertig gebootet hatte und da dann Deutsch ausgewählt hat, aber in dieser Live-Installer-CD wollte er partout bei US bleiben und das ist ein bisschen blöd.
Ja, das Interessante bei dem Ganzen ist ja, dass es tatsächlich zwei verschiedene Installationsmöglichkeiten, würde ich mal sagen, gibt. Das eine ist das, was du jetzt erwähnt hast, diese Live-CD oder Live-DVD, die man sich runterladen kann und das System darüber installieren kann. Da wird dann tatsächlich so ein sehr, sehr abgespeckter Installer ausgeliefert, der sehr einfach zu bedienen ist. Aber der vor allen Dingen auch in der letzten Version, wo er das allererste Mal überhaupt enthalten war, sehr, sehr viel Kritik einstecken musste, weil er halt sehr, sehr buggy ist. Und eins dieser Bugs ist halt das, was du mit dem Keyboard-Layout jetzt erlebt hast. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Version dann ausgemerzt sein. Und das andere ist halt der Installer, wenn man sich tatsächlich Installationsmedien runterladen kann. Weil es gibt halt neben den Live-Medien auch Installationsmedien. Und da wird halt der alte Anaconda ausgeliefert, den man auch schon aus Fedora Core 4 Zeiten her kannte. Und da wird halt tatsächlich ein Installationsprogramm, eine Installationsumgebung geladen und das System davon aus installiert. Da muss man auch öfters rebooten, um das Ganze einzurichten. Ich glaube, also zweimal muss man rebooten und dann kommt nochmal ein Einrichtungsdialog. Aber dann klappt das auch mit dem Keyboard-Layout und mit den Passwörtern und der Eingabe auch wunderbar. Und man hat dort auch erweiterte Möglichkeiten zum Einrichten der Partitionierung beispielsweise, die einem angeboten werden. RAID-Systeme, Software-RAID-Systeme einrichten, LVM einrichten oder sowas. Das ist auch alles dort dann auch möglich, genauso natürlich wie die explizite Auswahl der Software, die installiert werden soll. Live-Medium ist es halt das, was auf dem Live-Medium selber drauf ist. Bei den Installationsmedien kann man auswählen, ich möchte jetzt den Desktop mit den Programmen von dem anderen Desktop oder so oder den Desktop und hier den Programm, die Programme oder hier diesen Fenstermanager und so weiter und so fort.
Gut, aber der Standardweg, also so wie, wenn ich habe es ja einfach als ganz normaler, dummer User, der zum ersten Mal Fedora benutzt, bin auf fedoraproject.org gegangen, habe gesagt, Download, will das haben und dann kommt halt diese Live-CD, also das andere siehst du erstmal gar nicht, wenn du es nicht weißt, von daher ist die Standardinstallation heutzutage mit dieser Live-CD, du legst die halt dann ein und die bootet dann und dann sagt sie dir aber auch gleich, möchten sie es live ausprobieren oder möchten sie einfach nur installieren. Und ich habe dann installieren geklickt und habe, wie gesagt, ich war überrascht, dass es so wenig Fragen waren. Ja, du hast gerecht, das ist ein bisschen buggy, also das mit den, dass das Tastatur-Layout nicht umgestellt wird, obwohl es fragt, ja, wo kommen sie her, was Sprache, dass er dann nicht automatisch umswitcht, ist schon ein bisschen peinlich. Und da muss man dann erstmal hinterher wieder draufkommen, wieso geht mein Passwort, was ich vorhin festgelegt habe, nicht? Ah ja, könnte ja sein. Okay, das war's dann halt auch wirklich, dass ich dann halt umdenken musste und mir kurz eine amerikanische Tastatur vorstellen muss, ist ja, das ist ein bisschen nervig. Was mir sonst noch aufgefallen ist, standardmäßig installiert der GNOME 3. Ich saß auch noch nie vor einem GNOME 3, war jetzt auch so, wenn man das im ersten Mal, wenn er dann hochkommt, fragt er auch dann so, nochmal wirklich die Spracheinstellung ab und ob man irgendwelche Online-Kontos verknüpfen will, so deine Dropbox, dein Exchange, dein Google-Dingsbums, ich weiß nicht, ob das gehört wahrscheinlich eher zu GNOME 3 als zur Fedora-Einrichtung direkt.
Aber das ist das Interessante, das ist eine Neuerung, die jetzt auch tatsächlich mit Fedora 19 eingeworden ist, so ein Willkommensbildschirm. Und der benutzt tatsächlich dann diese GNOME-Einstellungstools, weil es gibt ja Online-Konten auch unter GNOME 3. Und der ermöglicht halt beim ersten Starten eben die Einrichtung von diesen Online-Konten.
Fand ich sehr nett. Ich habe es jetzt nicht benutzt wirklich, aber nett, dass er das gleich mal abfragt. Und wenn du dann das erste Mal startest, sagte der auch, haha, so GNOME 3, erste Hilfe und startet dann mal erstmal so ein kurzes, so ein halbes Video irgendwie, wo er dir sagt, pass mal auf, wenn du jetzt ein Programm starten willst, drück mal hier die Dings-Taste und dann kannst du es einfach oben eingeben. weil wenn man noch nie an einem GNOME 3 saß, ist das auch ein bisschen komisch. Ich habe gedacht, naja, okay, dann installierst du dir jetzt gleich mal KDE, weil ich doch das mehr gewöhnt bin, und dann bin ich halt erstmal gescheitert, weil ich nicht gewusst habe, okay, wie heißt denn hier der Paketmanager, wo installiere ich das dann, und an der linken Seite bei diesen Activities hat das nicht aufgezeigt. Man musste dann erst irgendwie auf zeig mir jetzt wirklich alle irgendwie gehen, und dann ging's. Ich habe es dann aber doch auf der Kommandozeile gemacht. Ging dann auch relativ einfach, den KDE-Desktop nachzuinstallieren und dann beim nächsten Booten bei der Eingabe des Passworts vorher zu sagen, Session, ich will jetzt KDE. Auch das KDE ist ein bisschen angepasst an Fedora, also hat einen extra Startbildschirm, und das Logo links unten ist auch das Fedora-Logo, und ja, man kommt dann schon damit klar. Noch ein bisschen eine Besonderheit ist dann natürlich diese ganzen, ja, sie heißen System-Config Programme, die dir dann helfen, was weiß ich, User anzulegen oder sowas. Das kommt aus dieser ganzen Red Hat Welt. Ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man erstmal wissen muss, dass es die gibt und wie man die findet und wie man die dann benutzt. Also das war auch nicht ganz so ersichtlich, aber als ich sie dann gesehen habe, war es dann schon okay, um einen neuen Benutzer anzulegen oder dies oder jenes zu tun. Ich meine, die Desktops übernehmen ja auch mittlerweile einen großen Teil von diesen ganzen Einstellungen, die zum Beispiel bei SUSE früher in einem Yast zu machen waren, was ich immer noch eine nette Oberfläche finde mit diesem Yast, dass man da wirklich alles einstellen kann. Das fehlt so ein bisschen hier bei Fedora, aber wie gesagt, die Desktops, KDE und GNOME, die übernehmen ja mittlerweile einen Großteil dieser Einstellungen, die man so machen kann, selber. Und dann kann man das in seinem Desktop direkt machen. Von daher ist nicht ganz so schlimm. Aber immer noch nett, dass es so solche Programme, diese System-Config-Programme gibt. Und wenn man weiß, wo es die gibt und was die machen, dann kann man die auch benutzen, um viele lustige Dinge einzustellen und leichter ans Ziel zu kommen, als dass man jetzt gleich auf eine Kommandozeile wechseln müsste, um dann Sachen zu tun.
Genau, also das ist wirklich super, weil das sind vor allen Dingen auch Tools, die so ein bisschen was auch für den Profi wieder sind. Also Nutzer einrichten vielleicht nicht so sehr, aber die Möglichkeit, Services einzurichten, also Dienste einzurichten, die gestartet werden soll, wenn der Rechner hochfährt, die Firewall einzurichten, weil standardmäßig tatsächlich eine Firewall mit daherkommt. Ich glaube, sie heißt sogar Red Hat Firewall immer noch, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gibt es da halt tatsächlich auch eine Firewall-Config, die einem halt erlaubt, eine Firewall einzurichten. Dann vielleicht auch eine Besonderheit, im Gegensatz zu vielen anderen Distributionen wird hier bei Fedora auch sehr stark auf Sicherheit gesetzt. Das heißt, standardmäßig wird tatsächlich SE Linux ausgeliefert, und es gibt auch ein grafisches Konfigurationstool, wo man dann tatsächlich Regeln für einzelne Programme festsetzen kann, ob jetzt dieses Programm beispielsweise Root-Rechte bekommen soll oder nicht. Vielleicht auch noch eine Besonderheit von Fedora so ein bisschen ist ja, weil du ja die Konfigurationstools so ein bisschen angesprochen hast, das sind sehr, sehr wenig Konfigurationstools im Grunde, im Gegensatz zu vielen anderen Distributionen. Es liegt ganz einfach daran, bei Fedora hat man so eher die Tendenz, wenn irgendwie irgendwas Neues entwickelt werden muss oder ein neues Feature mit einfließen muss, dann machen wir das nicht downstream, also nur für Fedora spezifisch, sondern wir gehen direkt upstream und machen das dort. Und das kann Fedora ja aus zweierlei Dingen, vor allen Dingen bei GNOME sehr gut machen, weil sie halt, ich glaube, also gefühlt 90% der GNOME-Entwickler bei Fedora irgendwie angestellt sind oder bei Red Hat angestellt sind. Und deshalb können sie dafür natürlich dann eine ganze Menge dann auch entwickeln und das direkt nach Upstream schicken und dann dort die Entwicklung machen. Und das Gleiche gilt dann auch, das sieht man auch bei den großen Desktop-Umgebungen, KDE oder GNOME, die sind sehr, sehr wenig angepasst. Das heißt, Fedora liefert sogar bei der GNOME 3 Shell die Standard-Icons aus. Die werden nicht angepasst. Das Einzige, was sie, glaube ich, anpassen, ist das Hintergrundbild. Und bei KDE ist, glaube ich, auch das Hintergrundbild und ich glaube, der Startknopf, das ist das Einzige, was sie da tatsächlich dann auch ändern. Und bei XFCE und LXDE wird es kaum anders sein. Ein bisschen was anders ist es, glaube ich, bei den Fenstermanagern. Da sind sie halt immer noch dabei, eigene Konfigurationen auszuliefern, so dass man diesen Fenstermanager ordentlich nutzen kann. Ich habe damals, glaube ich, IceVM installiert und der kam dann halt auch direkt mit der Möglichkeit, die XDG Desktop Icons dann halt im Menü anzeigen zu können, also dynamisches Menü oder sowas. Das haben sie also dann da auch schon noch ein bisschen was angepasst. Vielleicht ist das auch historisch bedingt, so dass man die Konfiguration einfach mitschleppt. Aber bei den großen Desktops ist es tatsächlich so, dass man fast einen Vanilla KDE oder GNOME Desktop bekommt.
Ja, und wie was du ja auch gerade gesagt hast, sie benutzen halt ziemlich viel das, was von Upstream kommt. Also zum Beispiel, um dann Pakete nachzuinstallieren, benutzt du halt dann auf dieser auf KDE zum Beispiel diesen APA. Also das, was Package Kit im Hintergrund einfach benutzt, und du kannst da einfach nach Paketen suchen und die installieren. Sie haben da nicht extra nochmal irgendwas, also bei SUSE müsstest du jetzt extra ein JAST starten, also musst du nicht, du kannst auch diesen Weg nehmen, aber trotzdem gäbe es da zwei Wege und hier hast du eigentlich nur noch diesen einen bei Fedora. Du nimmst halt das, was bei deiner Distribution beziehungsweise bei dem Desktop-System dabei ist, was es mitbringt, nämlich diesen APA, suchst da die Sachen und installierst es darüber, und es ist nicht so wie bei SUSE oder wie bei Canonical, dass sie irgendwie ein extra eigenes System haben, bei dem du Software suchen musst und nur darüber installieren kannst, sondern das ist halt das, was die Desktops mitbringen. Das ist ganz schön.
Genau, auf der GNOME 3-Welt sieht es genauso aus. Da nutzen sie auch diesen Package-Kind-Installer. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. GNOME Install, glaube ich, oder sowas. Und da sind ja jetzt auch sehr, sehr viele Entwickler dran, weil der so ein bisschen hässlich aussieht und nicht so richtig funktioniert. Für den Einsteiger zumindest, der vielleicht Software entdecken möchte, sind sie jetzt auch dran, an dem GNOME Software Center zu arbeiten oder an dem GNOME App Center oder wie das heißen soll. Und es sind auch sehr, sehr viele Fedora-Leute dann tatsächlich dran, das dann auch zu entwickeln, zusammen natürlich mit den OpenSUSE-Leuten und den GNOME Upstream-Leuten auch. Aber maßgeblich sind es auch Fedora-Leute, die dran arbeiten. Und das sieht man in vielerlei Hinsicht auch bei den Systemtools, die jetzt für Linux immer mehr rauskommen. Systemd hast du ja auch mal kurz erwähnt. Das ist ja auch ein Projekt, das von Red Hat gefördert ist, vor allen Dingen, und dann auch bei Fedora, glaube ich, immer in der aktuellsten Version auch enthalten ist. Also die sind immer an vorderster Stelle, was das angeht, weil halt eben die Leute für Red Hat arbeiten und gleichzeitig dann auch bei Fedora dann die Pakete reinstecken, um das Ganze dann zu testen und auszuprobieren.
Genau, weil Fedora ja die Basis für Red Hat Enterprise Linux ist. Und ich meine, da müsste ja demnächst mal auch mal wieder einer rauskommen. Also die letzte man sieht es auch auf der Wikipedia-Seite. Ich gucke mir jetzt mal kurz die Wikipedia-Seite an. Psst, nicht verraten hier. Die letzte Red Hat Enterprise Linux-Version ist ja 6. Die basiert auf Fedora 12. Ja, und dann wäre jetzt mal so langsam wieder an der Zeit, wahrscheinlich in Red Hat Enterprise Linux 7 dann rauszubringen. Und deswegen, ja, sind sie ja da auch hinterher, dass das dann halt schon mal so aussieht, wie sie da ihr nächstes Red Hat Enterprise Linux dann auch haben wollen. Also ganz witzig ist, selbst das, was vor 10 Jahren mal gestartet worden ist, was aus Red Hat Linux 9 noch kommt, da ist immer noch Red Hat Enterprise Linux 3. Und das wird jetzt erst 2014 wirklich eingestellt. Selbst den alten Scheiß supportet Red Hat noch. Also da sieht man, Fedora ist halt einfach die Spielwiese und dient dann halt da eine wirklich stabile Distribution zu bauen und da halt wirklich das meiste schon getestet zu haben, um dann die Enterprise-Variante zu haben, die dann halt die nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre irgendwie herhalten muss, damit die dann da funktionieren.
Ja, genau. Also da ist Fedora wirklich tatsächlich der Vorreiter und es kommt ja auch bald jetzt eine neue Version raus. Die wurde natürlich wieder verschoben. Das ist vielleicht auch eine lustige Anekdote an Fedora. Ich glaube, die haben noch nie einen Termin, den sie vorher angegeben haben für Beta-Releases oder für Alpha-Releases oder RC-Releases tatsächlich eingehalten, sondern immer nach hinten geschoben. Das zeigt so ein bisschen vielleicht auch, wie die Entwickler drauf sind, dass sie dann sagen, okay, wenn das Feature bis dahin und dahin nicht stabil genug da ist oder noch nicht richtig fertig ist, dann verschieben wir eben das ganze Release. Und das macht Fedora halt schon seit jeher, und das ist vielleicht auch eines der Gründe, weshalb Fedora dann bei einigen Entwicklern doch relativ beliebt ist, weil sie dann nicht einfach sagen strikt, okay, das ist jetzt hier das Release-Datum und egal, wie es jetzt aussieht mit unserer Software und dem Status, wir releasen einfach.
Mhm. Auch noch ganz witzig ist vielleicht, dass Red Hat heißt ja roter Hut und Fedora ist auch eine Art Hut, ja. Auch deswegen haben sie vielleicht den Namen genommen, um das nochmal zu referenzieren. Ja,
Fedora. Ja, wo wir gerade bei Namen sind, die Codenamen von den einzelnen Distributionen sind ja auch immer sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich habe noch nie so lustige Codenamen wie bei Fedora gelesen. Beefy Miracle beispielsweise oder Spherical Cow. Das sind einfach Codenamen, wo man sagen muss, wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
Werewolf. Ja. Wobei ich da kein Namensschema entdeckt habe, was irgendwie passt. Also ich meine, mein Fedora Core 3 hieß Heidelberg. Aber jetzt sind sie bei Schrödinger's Cat und zwischendurch Werewolf, Cambridge, Konstantin. Hä?
Ja, also das läuft bei Fedora tatsächlich so ab, dass es tatsächlich ein Community-Voting gibt und dann werden die Top 5 werden auf eine Listing gestellt und dann wird halt tatsächlich ein Voting gemacht und das, was am meisten gewinnt, wird dann tatsächlich auch ausgewählt und so kommen sicherlich einige komische Namen wie Beefy Miracle oder Spherical Cow, Schrödingers Cat, Lovelock und so weiter dann zustande. Aber das eine ist natürlich auch, es sind immer auch Referenzen auf bestimmte Sachen, die jetzt in der Physikwelt oder in der Chemiewelt dann auch irgendwie an Bedeutung gewinnen. Beispielsweise das Schrödingers Cat ist halt eben auf den Schrödinger referenziert und da gibt es halt auch weitere Referenzen, die dann eben auch bei den Namen dann auch mit drin sind.
Ja, aber es ist halt kein einheitliches Schema, wie zum Beispiel bei Canonical, bei Ubuntu, wo man halt immer versucht, so lustige Tiernamen-Kombinationen irgendwie hinzukriegen und dann im Alphabet immer einfach weitergeht. Aber ist ja auch nett, dass die Community das wirklich entscheiden kann. Und wie gesagt, am Anfang so ein bisschen das ungeliebte Kind quasi gewesen von Red Hat, zu sagen, nee, wir machen irgendwie keine Distribution mehr für die Normalos, sondern wir machen nur noch Enterprise Linux. Und jetzt zu doch einer stattlichen Distribution, zu einer guten Community. Klar gibt's da auch immer mal wieder, dass man sich streitet und so, aber das gehört ja zum Bauen einer Linux-Distribution und einer Community irgendwie dazu. Also ich habe zum Beispiel vorhin bei der Vorbereitung auch noch einen netten Artikel gelesen, der gerade auf Heise Open erschienen ist, wo auch mal jemand erzählt, der früher stark involviert war bei Fedora und halt jetzt nur noch schreibt, weil er auch nicht mehr so viel Zeit hat. Kann man sich auch mal durchlesen, gibt auch noch mal so einen Einblick, wie das früher war, wie das heute so ein bisschen ist. Und ja, ist doch schön, 10 Jahre Fedora. Herzlichen Glückwunsch allen, die dazu beigetragen haben, die das zu dem gemacht haben, was es heute ist. Es ist sicher ein harter Kampf mit Red Hat gewesen. Wie gesagt, heute scheint es zumindest von außen nicht mehr so doll ein großer Kampf zu sein, sondern es ist doch eher ein nettes Miteinander. Aber natürlich auch ein Kampf untereinander um die beste Lösung. Und Fedora und Red Hat sind natürlich immer noch so, ja, so die Großen in dem Gebiet, ja, da passiert halt immer noch mit am meisten. Red Hat ist in vielen Technologien groß dabei und investieren, ja, sei das jetzt Cloud-mäßig mit OpenStack, sei das zum Beispiel mit Systemd, wo sie Vorreiter waren, die machen da einfach eine Menge und machen auch eine Menge, was vorher vielleicht Closed Source war, Open Source und nehmen es dann halt in ihre Linux-Distribution mit rein, wie es mit manchen Filesystemen, GFS und sowas war. Ja, die machen da einfach eine Menge und es ist schön, dass sie doch eine funktionierende Community um ihr, ja, doch Hauptprodukt oder ihre Hauptproduktbasis geschaffen haben.
Ja, genau.
Bleibt uns noch irgendwas zu sagen? Also ich habe Fedora jetzt immer noch in so einer virtuellen Maschine hier rumlaufen. Funktioniert soweit ganz gut. Habe ich mal ausgetestet. Funktioniert. Tut. Was ich ein bisschen komisch fand, ich weiß nicht, ich habe es in das ist jetzt tatsächlich VMware, wo es zumindest auch von der Live-CD her gebootet hat. Ich habe es mit der VirtualBox irgendwie nicht hingekriegt, aber kann auch an meinen. Ich hatte dann irgendwie keine Lust, ewig rumzuprobieren. Wollte die Live-CD einfach nicht so richtig starten und an den Start bringen. War ein bisschen komisch.
Aber also ich hatte bei meinen Tests, glaube ich, noch nie Probleme mit VirtualBox, aber es kann natürlich sein, es gab jetzt eine neue VirtualBox-Version und die macht dann manchmal Probleme, das stimmt schon. Eine Sache, die ich, glaube ich, noch erwähnen möchte, weil sie, glaube ich, auch einzigartig ist bei Fedora, ist der Upgrade-Prozess. Wenn man von einer Fedora-Version zur nächsten upgraden möchte oder von einer älteren auf die aktuellste upgraden möchte, hat Fedora tatsächlich nicht nur die Möglichkeit, ganz normal per Paketmanager, der Paketmanager heißt übrigens Yum oder Jum, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, oder Jam.
Ich hätte Yum gesagt, aber ja. Ja. Also YYUM. Yellow Doc Update Manager war es mal. Yellow Doc gibt's auch schon lange nicht mehr.
Das stimmt, ja. Das Interessante, die sind ja bei dem Namen geblieben, obwohl sich das Backend ja auch mehrmals jetzt geändert hat. Und die sind jetzt, glaube ich, auch schon wieder darauf übergegangen, jetzt ein neues Backend zu benutzen, das sich DNG nennt oder DMG nennt. Und das ist halt etwas, oder das basiert halt auf dem, was OpenSUSE damals entwickelt hat, oder zumindest auch nutzt als Paketauflösungs- oder Abhängigkeitssolver im Grunde genommen, also Löser. Und das soll allen, glaube ich, in Zukunft dann auch eingesetzt werden. Naja, das ist eines der Möglichkeiten, wie man natürlich Pakete und das ganze System aktualisieren kann, also per JAM. Aber man kann natürlich dann auch das System mit dem Extra-Tool, das nennt sich FedUp, also Fedora Upgrade, installieren. Und das hat halt eben den schönen Effekt, dass man beispielsweise von Fedora 10 jetzt bereits auf Fedora 19 ganz einfach upgraden kann, indem man dieses FedUp installiert. Ich weiß gar nicht, ob es für Fedora 10 aktiviert ist, aber oder ob es da schon gab, aber zumindestens das Prinzip ist klar, man muss nicht immer zur nächsten Version, sondern man kann auch mal Versionen überspringen und dann ein Upgrade machen. Und das Tolle an dem Ganzen ist, dass es ein Prozess ist, der so abläuft, dass er erst einmal alle Upgrade-Pakete herunterlädt, also alle RPM-Pakete herunterlädt, in einem speziellen Ordner einfach mal ablegt und dann einen neuen Boot-Eintrag erstellt für FedUp und dann wird im Grunde genommen eine Installation oder eine Upgrade-Umgebung geladen, die also wenig mit dem installierten System zu tun hat, sondern es ist ein dediziertes System, was dann nur für dieses Upgrade zuständig ist und dann eben diese Pakete, die vorher runtergeladen worden sind, dann einfach installiert. Und dabei geht halt kaum etwas schief und ich muss ganz ehrlich sagen, auf meinem alten Studio-PC, den ich hier rumstehen habe ich tatsächlich, ich glaube, von Fedora 9 bis jetzt zu Fedora 19, also über 10 Versionen über dieses FedUp-System alles geupgradet und es hat immer wunderbar geklappt. Ich habe zwischendurch auch mal ein paar Versionen übersprungen, das muss ich auch zugeben, also ich glaube Fedora 11 und 12 habe ich übersprungen und bin dann erst wieder auf 13, 14 dann gekommen, aber das hat alles wunderbar geklappt und das ist das, was mich am meisten erstaunt hat, weil bei allen anderen Linux-Distributionen hatte ich da eigentlich mit dem Upgrade teilweise doch Schwierigkeiten oder zumindest über so einen langen Zeitraum gab es halt tatsächlich irgendwann mal Pakete, die irgendwie kaputt gegangen sind oder Fehlermeldungen, die aufgetreten sind. Und das war halt bei Fedora jetzt in dem Fall nicht der Fall. Das heißt also für die Leute, die auch mal längere Zeit mal eine etwas ältere Version laufen lassen wollen, dann wieder auf die neueste Version aktualisieren wollen, die können halt mit FedUp sowas machen und das ist wirklich eines der genialsten Tools, finde ich, zumindestens die Fedora tatsächlich anbietet.
Ja, das fehlt an der Linux-Distribution dann tatsächlich. Also, weil wenn du so ein OpenSUSE oder sowas upgradest, dann musst du dann von Version zu Version wirklich gehen und hoffen, dass nichts schief geht und eigentlich geht immer mal wieder was schief. So ein Update ist halt nicht ohne und wenn sie dann ein dediziertes Update-System haben, was gut funktioniert, ja, dann Gratulation, wusste ich bisher auch noch nicht, wieder was gelernt.
Ja, ansonsten, ich glaube, RPM-basierende Distributionen habe ich gerade so nebenläufig erwähnt, aber das sollte eigentlich klar sein, dass das Ganze natürlich auf dem Red Hat Paketmanager basiert und dass man dann natürlich auch eben die Pakete auch einzeln installieren kann. Also man kann sich RPMs auch runterladen, da gibt's ja auch Webseiten, Skype.com beispielsweise, wo man dann RPM-Pakete angeboten bekommt, die man dann auch einfach runterladen kann und installieren kann.
Ja, ich meine, ganz früher gab es ja noch ganz oft diese RPM-Suchmaschinen, wo du dann einfach irgendwas eingetippt hast und dann was hattest und das runtergeladen hast und es dann irgendwie auf der Kommandozeile installiert hast mit RPM- ich glaube I oder so UHV oder sowas gibt's doch, dass du das updatest, muss man heutzutage ja auch nicht mehr machen. Aber ja, so Suchmaschinen gab es ganz viele. Gibt es wahrscheinlich heute auch immer noch.
Die gibt es immer noch, ja.
Ja. Ja, ansonsten, ja, SUSE ist noch so ein großer RPM-Benutzer und dann Mandriva bzw. Mageia Linux, die es benutzen. Aber mit dem Aufkommen von Ubuntu hat sich natürlich der andere Teil, also DPKG, Debian-Paketmanager, doch ein bisschen wieder vergrößert. Da hatte man schon gedacht, das passiert gar nicht mehr. Dass der Debian-Teil irgendwann ausstirbt oder so. aber ja, und RPM ist ja dann doch auch mal irgendwann weiterentwickelt worden, nachdem da auch fast gefühlte 10 Jahre nichts dran passiert ist. Von daher auch gut, dass da mehrere Leute wieder oder mehrere Projekte wieder zusammen entwickeln.
Genau, also Debian, ich meine, Fedora hat jetzt tatsächlich da auch immer die neueste Version vom RPM-Paketmanager mit an Bord. Red Hat ist da auch immer noch dran, das weiterzuentwickeln und zu verbessern, weil sie halt das vor allen Dingen auch brauchen für eben ihr Red Hat Enterprise Server, dass das eben auch wunderbar funktioniert mit dem Upgraden und mit Paketauflösung und Abhängigkeitsauflösung und so weiter und so fort.
Ja, ist ja auch wichtig, dass es untereinander gut funktioniert, weil sonst crasht es halt ständig beim Installieren von Sachen und das will man nicht. Man will, dass das alles schön, ich nehme ein Paket und lieber Paketmanager macht es im Hintergrund, dass alles richtig ist. Das ist das, was man will.
Genau.
Ansonsten benutzt du jetzt Fedora, also du hast gesagt, auf deinem Studiorechner hast du es, du benutzt es also ab und zu noch?
Ja, ab und zu benutze ich es tatsächlich noch. Ansonsten bin ich tatsächlich jetzt auf OpenSUSE umgestiegen, weil dort gibt's halt mit Tumbleweed ein richtiges Rolling Release und das hat man bei Fedora nicht so richtig, wobei es ja bei Fedora auch eine Möglichkeit gibt, immer auf der neuesten Entwicklungsversion zu fahren. Die nennt sich dann Rawhide, aber die ist halt, die bricht auch manchmal und da werden halt auch mal Sachen reingepackt, die dann das System komplett irgendwie umkonfigurieren und das System im Kern quasi komplett erneuern und das will man eventuell nicht, sondern man will vielleicht nur Programme-Updates und das hat man halt bei OpenSUSE mit Tumbleweed.
Ja, obwohl ich bei Tumbleweed irgendwie auch nicht ganz so vertraut habe und es dann nicht benutzt habe, aber ich bin da bei tatsächlich auf meinem großen Desktop benutze ich auch noch OpenSUSE und da installiere ich immer schön jede Version nach und nach, aber vielleicht sollte ich Tumbleweed auch mal wieder eine Chance geben. Ja, gut. Fedora, also funktioniert, kann man sagen. Wenn ihr Lust habt, mal eine andere Distribution anzugucken oder wie gesagt, wenn ihr eh irgendwie aus der RPM-Zeit kommt oder wenn ihr irgendwie viel mit Red Hat zu tun habt, ist es sicher eine Distribution, die man dauerhaft einsetzen kann. Zum Anschauen auf jeden Fall auch nicht schlecht. Der Unterschied ist halt nicht so groß, wenn man eh, keine Ahnung, GNOME 3 Benutzer ist oder KDE Benutzer, wird man sich auch mit einem Fedora Core, mit einem Fedora irgendwie zurechtfinden. Es ist halt bloß ein anderer Paketmanager und auch den lernt man irgendwie schnell.
Ja, genau. Auf der Kommandozeile ist ja nur ein Befehlaustausch und ansonsten, wenn man die grafischen Tools nutzt, sind es ja meistens immer die gleichen Apper, also Package-Kit-basierten Tools und dann hat man da keinerlei großen Probleme.
Jo. Gut, das zu Fedora und ja, gut, 10 Jahre, habt ihr gut gemacht. Wir warten dann auf die nächsten 10 und vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal. Vielleicht sieht die ganze Linux-Welt ja dann anders aus, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, hat Fedora eigentlich einen ARM-Teil, weil das ja jetzt auch so auf Tablets und so irgendwie ganz, ganz spannend ist.
Ja, also Fedora hat auch eine ARM-Portierung. Ich glaube, sie haben sogar mehrere ARM-Portierungen, also speziell beispielsweise für das Raspberry Pi haben sie natürlich auch Images, die sie angeboten haben, immer noch anbieten. Und sie haben tatsächlich auch eine ARM-Portierung für eben die modernen ARM-Prozessoren mindestens.
Ja, ja für den Raspberry Pi gibt's Pidora, was man sich irgendwie runterladen kann. Fedora Remix. Fedora Remix? Was ist Fedora Remix?
Also Fedora Remix kenne ich jetzt auch nicht. Es gibt aber... Also
da kannst du dir irgendwie die Distribution irgendwie nehmen und daraus irgendwelchen anderen Zeug machen.
Also du kannst dann damit so eine Art Spin erstellen, also so eine angepasste Fedora-Version.
Ja, gut, also ARM-Ports gibt's auch. Ich weiß nicht, braucht man sonst heutzutage noch irgendwas? Ich glaube eher nicht mehr, ne? PowerPC ist ja auch ziemlich ausgestorben.
Ne, ich glaube, ansonsten gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine PowerPC-Version noch gibt von Fedora. Könnte durchaus sein, dass sie noch eine anbieten. Zumindest haben sie mal eine angeboten. Das ist ja für die Leute, die vielleicht noch so einen alten Mac irgendwo rumstehen haben, G5 oder G4, vielleicht interessant.
Ansonsten schon doch eine längere Geschichte. Da doch einiges schon auf dem Buckel hier. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war es jetzt mit unserem Test von Fedora. Also ich fand es zwar gut, aber es hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sage, boah, ich benutze ab morgen nur noch irgendwie Fedora. So groß ist ja halt der Unterschied doch nicht. Oder es gab jetzt nicht diesen, wie sagt man so schön auf Deutsch, unique selling point, außer das, was du vielleicht gesagt hast mit diesem Fat-Up, dass das Update irgendwie einfacher geht. Aber ansonsten war jetzt bei mir nicht so das Gefühl da, boah, das hat irgendwas viel, viel Besseres, Cooleres und deswegen muss ich es unbedingt einsetzen. Ich werde da tatsächlich bei meiner Arch Linux und OpenSUSE Sache bleiben. Aber zum Angucken lohnt sich's auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall unterstützenswert, was Red Hat da sonst so tut. Aber ja, die Distribution funktioniert. Aber wie gesagt, jetzt, es ist nicht irgendwie das ganz, ganz doll Besondere. Aber wenn ihr das anders seht, könnt ihr uns das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht seid ihr ja schon ewig lange Fedora-Nutzer und wir haben irgendwas ganz, ganz doll Wichtiges vergessen. Dann bitte noch in unsere Kommentare rein. Und ja, das war's sonst für unsere November-Sendung. Wir hören uns im Dezember wieder, dann bestimmt mit Weihnachtsliedern oder so. Plagic und ich singen vielleicht. Oder nicht.
Ja.
Vielleicht, weiß nicht, ob ihr das hören wollt. Vielleicht machen wir es auch nicht besser. Und dann wünsche ich euch für immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. The words that I keep in Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung, Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software
und Manitou.